Kennt ihr sie auch, diese Gebete, die eben nicht erhört werden? Gebete, die irgendwie ohne Antwort bleiben, Bitten, die Gott nicht erfüllt. Die Bitte um Gesundheit und Heilung, die Bitte um einen Lebenspartner. Die Bitte, dass Gott Zerbruch heilt. Oder die Bitte um einen Arbeitsplatz und dass sich die berufliche Situation verbessert. Ich könnte diese Liste unendlich weiterführen. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt solche Gebete. Freunde von uns beten gerade um ihre magersüchtige Tochter. Schon seit 5 Jahren. Und wieder ist nach Therapie und vielen, vielen Gebeten die Frage da, ob sie zwangseingewiesen werden muss in die Klinik. Jesus hat uns doch gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann könnt ihr sogar zu diesem Berg sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was es auch immer sei. Also meine Gebete versetzen keine Berge und noch nicht einmal Hügel. Bitte ich nicht richtig? Glaube ich ausreichend? Bete ich nicht genug oder nicht ernsthaft genug? Warum erleben wir heute keine Gebetserhörung? Ja, und wenn ich diese Frage dann so formuliere, dann merke ich natürlich, dass das falsch ist. Es stimmt ja nicht, dass ich keine Gebetserhörung erlebe und es stimmt auch nicht, dass ich wenig Gebetserhörung erlebe. In der Zeit, als wir unsere Gemeindegebete noch in ein Buch geschrieben haben, jetzt machen wir das online und per Zoom, da haben wir manchmal so 1-2 Jahre zurückgeblättert und waren erstaunt, wie viele Gebete sich inzwischen ergeben hatten, weil Gott geantwortet hat. Und dann haben wir immer angefangen zu danken, wenn wir 2 Jahre zurückgeblättert haben. Aber beschäftigen tun mich doch in erster Linie eben diese Gebete, die Gott nicht erhört. Und ich lese euch eine Geschichte aus Lukas 1, die Geschichte von Elisabeth und Zacharias, die mir nochmal einen ganz neuen Blick gegeben hat auf solche Gebete. Auch auf meine Gebete, die ich immer wieder habe. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung der Abija gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aaron. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, den sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er von dem Herrn vor dem Herrn hervorgehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesteramt zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Soweit die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Wie oft haben die beiden wohl Gott angefleht, dass er ihnen ein Kind schenken möge. Kinderlosigkeit ist ja für alle, die sich Kinder wünschen, schwer zu ertragen. Aber damals war es dann zusätzlich auch noch ein Makel, das der Frau zugeschrieben wurde. Dort steht, die Menschen verachteten mich, betet Maria am Ende. Also die wichtigste ihr von der Gesellschaft zugeschriebenen Rolle, nämlich die Mutterrolle, die fiel weg. Und zudem dann auch die Altersversorgung und wenn nötig die Witwenversorgung. Also Elisabeth und Zacharias, die haben hier nicht um einen freien Parkplatz gebetet oder um das schöne Wochenende, das schöne Wetter bei der Gemeindefreizeit. Die Bitte um Kinder war existenziell. Die Bitte um Kinder betraf ihr Selbstwertgefühl, ihren gesellschaftlichen Status, ihr Miteinander in der Ehe und eben auch ihre Zukunft. Aber Gott hatte ihre Bitte nicht erfüllt. Alles Flehen war umsonst gewesen und der biologische Zug abgefahren. Hannah und Zacharias mussten mit dieser unerfüllten Bitte leben. Sie hatten sich damit abzufinden. Was für eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, die sich wie ein schwerer Deckel auf die Seele legt, die sich über das ganze Leben legt und irgendwie so ein Grundtenor wird. Aber, und das lesen wir auch hier, die beiden haben bei aller Verzweiflung ihren Glauben nicht verloren. Sie waren ein vorbildliches und gottesfürchtiges Ehepaar. Und sie wahrten nicht nur den äußeren Schein. Ihre innere Haltung und ihr Tun stimmten übereinander und sie lebten ihren Glauben. Sie lebten ihren Glauben in einer Zeit, in der Herodes mit brutaler Willkür herrschte. Und ich denke, auch viele Israeliten so ihre Kompromisse machen zwischen dem, was äußerlich politisch lief, und dem Glauben. Elisabeth und Zacharias stammten aus einer Priesterfamilie. Wir lesen da aus dem Geschlecht Aaron. Also aus einer Familie, in denen Glauben und Dienst Tradition waren. Es gab damals 24 Priesterordnungen. Zacharias gehörte zur Ordnung des Abija. Ich habe gelernt, Priester, die lebten damals in ganz normalen Berufen. Nur zweimal im Jahr hatte jede Priesterordnung eine Woche lang Dienst. Und begehrte Aufgaben wurden ausgelost. Es konnte also sein, dass jemand im Tempeldienst diese würdevolle Aufgabe des Rauchopfers nur ein einziges Mal in seinem ganzen Priesterleben ausführen durfte. Und in diesem Jahr fällt das Los auf Zacharias. Ich habe mich gefragt, was erwartet Zacharias da bei diesem Dienst? Irgendwie eine besondere Nähe zu Gott da am Altar mit den Rauchopfern? Oder freute er sich einfach darüber, dass ihm diese Ehre zuteil wurde? Ganz sicher hat er nicht damit gerechnet, dass Gott einen Boten schickt. Zacharias erschrickt und wird von Furcht gepackt. Irgendwie verständlich, oder? Das ging uns wohl kaum anders. Und er bekommt von dem Engel eine zweifache Verheißung. Ihr werdet einen Sohn bekommen und dieser wird dem Herrn vorausgehen. Und wie reagiert Zacharias? Er will ein Zeichen. Und ich habe gedacht, ist es jetzt nicht eigentlich genug Zeichen, dass da ein Engel vor ihm steht? Hätte Zacharias vielleicht 40 Jahre vorher anders reagiert, als er noch jung war und enthusiastisch und voller Hoffnung? Ist sein Glaube mit Alter und Lebenserfahrung abgestumpft? Irgendwie realistischer geworden? Ich entdecke in Zacharias einen Mann, der trotz der Enttäuschung darüber, dass Gott ihm und seiner Frau die tiefste und sehnsüchtigste Bitte nicht erfüllt hat, doch seinen Glauben lebt und treu dient. Aber es ist auch ein Mann, der resigniert hat und nicht mehr offen ist für Gottes Handeln. Soweit dann der Mensch. Und vielleicht entdeckt ihr euch genau wie ich mich an manchen Stellen da wieder. Und Gott? Ich habe eben gesagt, diese Geschichte hat mir nochmal einen neuen Blick gegeben. Einen neuen Blick darauf, wie Gott handelt. Und das wäre auch das Erste, genau das wahrzunehmen. Gott handelt. Gott handelt unabhängig davon, ob Elisabeth und Zacharias das nun noch erwarten oder nicht. Gott wird initiativ. Er hat schon längst einen Plan, mit der Welt. Und zu diesem Plan gehören dann eben auch Elisabeth und Zacharias. Die beiden dürfen Eltern von Johannes dem Täufer werden, dem Boten in der Wüste, der die Menschen ja zur Umkehr aufrufen wird und einen Weg für den Messias bereitet. Also Elisabeth und Zacharias werden zu einem Teil der Geschichte Gottes. Aber eben nicht als Belohnung dafür, dass sie so gottesfürchtig und treu weiter an der Hoffnung festgehalten haben. Gott handelt zu einem Zeitpunkt, mit dem die beiden nicht gerechnet haben und auf eine Art und Weise, die sie nicht erwartet haben. Ich musste an den Bibelvers denken, Gott gibt über Bitten und Verstehen. Also Gott handelt anders, als wir meinen, unabhängig von Raum und Zeit, unbegreiflich, souverän, allmächtig. Und dann ist mir in dieser Geschichte aufgefallen, Gott vergisst keines unserer Gebete. Der Engel sagt ja zu Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Und an der Stelle habe ich gestutzt und habe mich gefragt, welches Gebet denn? Also Zacharias hat doch zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon lange nicht mehr dafür gebetet, dass sie noch ein Kind bekommen. Oder hatte Zacharias dafür gebetet, dass der verheißene Messias kommt? Die alttestamentlichen Verheißungen Jesajas zur Ankunft des Messias waren schon zu diesem Zeitpunkt schon vor über 700 Jahren gesprochen worden. Und ich nehme an, dass es den Gläubigen damals nicht anders ergangen ist als uns heute. Auch wir haben die Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Aber wer von uns betet denn bitte schön jeden Tag dafür, dass das geschieht? Dein Gebet ist erhört worden. Ich habe gedacht, das heißt doch dann, Gott hat dein Gebet nicht vergessen. Also die Gebete, die du vor vielen Jahren gesprochen hast. Ich habe in der Offenbarung entdeckt, dass es da eine Stelle gibt, an der beschrieben wird, dass ein Engel den Auftrag hat, Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligen Volk gehören, auf den goldenen Altar darzubringen. Und es heißt da, wer das mal nachlesen möchte, es steht in Offenbarung 3, so stieg nun der Duft des Räucherwerkes zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Das ist die Verheißung, dass Gott keines unserer Gebete vergisst. Die sind alle da und sie werden da vor Gottes Altar nochmal gebracht. Wenn man ja so die Bibeltexte dann doch nochmal erforscht, weil man die tolle Aufgabe hat, eine Predigt vorzubereiten, dann entdeckt man manchmal auch nochmal so Hintergründe. In dieser Geschichte steckt ein Hintergrund, der oft in der Bibel vorkommt, nämlich dass Namen von Menschen eine Aussage haben. Und hier kann man die Namen in der Lukas-Geschichte aneinanderreihen und dann hat man gleich zu Anfang der Geschichte eine Botschaft. Es wird die Priesterordnung des Abia erwähnt. Abia heißt, Gott ist mein Vater. Dann hören wir von Zacharias. Sein Name heißt, Gott gedenkt. Dann wird betont, dass Elisabeth und Zacharias aus dem Geschlecht des Aarons stammen. Und Aaron heißt Erleuchtung. Dann wird der Name Elisabeths genannt. Er bedeutet, mein Gott ist Eidschwur. Und schließlich ist vom Engel Gabriel die Rede. Sein Name ist Gottesheld. Und wenn wir das jetzt alles aneinander reihen, dann ergibt sich die Botschaft, Gott, mein Vater, denkt an uns. Er hat uns erleuchtet, denn er hat uns geschworen, dass er gnädig ist, so sagt es der Gottesheld. Also Gott, unser Vater, denkt an uns. Er hört nicht über unsere Gebete achtlos hinweg. Er vergisst sie noch nicht einmal. Er ist gnädig. Ja, und dann habe ich in dieser Geschichte entdeckt, Gottes Realität ist eine andere. Der Engel verheißt Zacharias einen Sohn, der eine große Bedeutung haben wird. Und wie reagiert Zacharias? Er fragt, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich könnte jetzt auch anders sagen, also welche Garantie gibst du mir, Gott, dass das wirklich so passiert? Und dann hält Zacharias sagt dann, ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Das musst du doch wissen. Das ist seine Realität. Für einen Regenwurm sieht die Realität so aus. Feucht und dunkel ist schön. Sonne und Wasser sind tödlich. Alles, was modrig ist, schmeckt lecker. 5 Meter in der Stunde sind echt ein Rekord. Und wenn man an die Oberfläche kommt, kann schnell Schluss sein. Für einen Regenwurm ist es wohl kaum nachzuvollziehen, also könnte er denn denken, dass es Wesen gibt, die Luft atmen, Wesen gibt, die Sonne genießen, Wesen gibt, die reisen, die gutes Essen mögen, Essen, das nicht vergammelt ist. Wesen, die kommunizieren, lieben, planen, bauen, forschen, denken. Ihr könnt das ergänzen. Und dieses einfache Beispiel zeigt mir, Gottes Realität ist eine andere als unsere. Wir lesen in der Bibel, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott stellt dem, ich bin doch alt, des Zacharias sein, ich bin entgegen. Ich bin Gabriel. Bote Gottes, Bote des Allmächtigen, Bote einer anderen Realität. Ich bin zu alt, ich kann nicht reden, ich bin unfähig, ich bin krank. Welche Argumente hat Gott wohl schon alle gehört? Und mit diesen Argumenten schränken wir uns selbst ein. Wir können mit unseren Worten Vertrauen auf Gott stärken oder es einfach zerreden, weil Worte Macht haben. Das, was wir über uns sagen, das hat Einfluss auf uns selbst. Mit unseren Worten können wir uns auf positive und negative Sichtweisen über uns selbst festlegen. Wir schaffen uns mit Glaubenssätzen eine eigene Realität. Kennt ihr so einen Satz wie, ich habe es in meinem Leben noch nie zu etwas gebracht? Das prägt dann mein Leben und ich glaube es selber. Und Gott hält dem entgegen, schau nicht auf dich. Schau nicht auf dich und deine Grenzen, sondern auf mich und meine Größe. Ja, und dann ist mir in dieser Geschichte begegnet das Thema Stille und Schweigen. Gott lässt uns manchmal schweigen. Du wirst stumm sein, Zacharias, und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Ist das Schweigen Strafe Gottes? Ich denke im Gegenteil. Das stille Schweigen wird für Zacharias zu einer Zeit der Gnade. Es führt ihn zurück auf den Weg des Vertrauens. Schweigen heißt lernen. Lernen, wo meine Grenzen sind, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Ich denke an das Volk Israel, als es vor dem Schilfmeer steht und gleichzeitig das übermächtige Heer der Ägypter im Nacken hat. Da verkündigt Mose dem Volk, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Also Schweigen heißt zu erkennen, Gott ist allmächtig und er handelt anders, als wir meinen. Nachdem Hiob Gott in seinem Unglück alle Klagen und Fragen entgegengeschleudert hat, ich weiß nicht, wer von euch Hiob schon mal gelesen hat, zig Kapitel, Diskussionen mit seinen Freunden und nach diesen ganzen Diskussionen und Fragen, wie ist denn das und wie kann man das theologisch sehen mit dem Leid, nach diesen ganzen Diskussionen beginnt Gott zu reden. Und er fragt, willst du wirklich mich, Gott, den Allmächtigen, zurechtweisen? Und Hiob erkennt, ich bin zu gering. Und er legt die Hand auf den Mund und schweigt. Schweigen heißt Vertrauen. Auch wenn meine Zukunft ungewiss ist, so liegt sie doch in seiner Hand. Im Psalm 37 heißt es deswegen, und viele von euch kennen die Worte, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Also heißt Schweigen auch loslassen. Meine Wünsche, mein etwas tun und beeinflussen wollen und meine Ideen, wie es zu laufen hat. für mich in den letzten Jahren wirklich Lernfeld Gottes, wo ich doch so gerne was tue und so gerne aktiv bin. Und ich denke an Jesus, sein Wunsch und sein Gebet war es, dass ihm die Qual, ans Kreuz zu gehen, erspart geblieben wäre. Und er betet aber nicht, mein Wille geschehe, sondern deiner. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so sagt es Gott seinem Volk, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Am Ende seiner Schweigezeit, nachdem Johannes dann geboren ist, preist Zacharias Gott. Und da sind dann alle Abers und alle Ich bin doch zu alt, ich bin doch. Alles ist verstummt. Nach dem Schweigen bleibt der Lobpreis Gottes. Denn Gott erfüllt seine Verheißungen. Elisabeth kann in dieser Geschichte, lesen wir es ganz laut, jubeln: Der Herr hat Großes an mir getan. Er hat mich gnädig angesehen. Ihr Sohn Johannes wird ja gleichzeitig mit Jesus aufwachsen. Gott sendet den verheißenen Messias. Und damit erfüllt sich diese Verheißung ja auch für dich und für mich. Jesus schaut dich und mich in Gott gnädig an. In Jesus schaut Gott uns gnädig an. Gott erhört nicht jedes unserer Gebete. Viele, viele Paare haben genauso wie Elisabeth und Zacharias gebetet und sind kinderlos geblieben oder beten immer noch. Viele andere Gebete wurden und werden gesprochen und sind zumindest erstmal nicht sichtbar und erfahrbar erhört worden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht werde ich es mal verstehen. Vielleicht erhört Gott einfach Gebete ganz anders, als ich denke. Sicher ist aber, er hört unsere Gebete. Er mutet mir unerfüllte Bitten zu. Er hat sie auch seinem Sohn zugemutet. Der bittere Kelch ist nicht an Jesus vorübergegangen. Jesus ist ans Kreuz gegangen und eigentlich müsste ich jetzt sagen, zum Glück, damit ich leben kann. In Jesus erfüllt Gott seine Verheißung. Durch Jesus zeigt Gott seine ganze Liebe. Er ist der Immanuel und daran denken wir ja jetzt besonders in Adventszeit. Der Gott ist mit uns. Und darauf ist allemal Verlass. Amen.